Der Hauptteil des Lebens auf der Erde spielt sich eigentlich in der Tiefsee ab, in diesem Raum, den wir aber auch noch gar nicht kennen. Wir haben ganz wenige Akteure, nämlich maßgeblich die Tiefseebergbauunternehmen selbst, die Tiefseebergbau haben möchten und die auch enorme Ressourcen investieren, um das voranzutreiben. BMW, VW, Google, Volvo, Samsung, die haben sich gegen Tiefseebergbau ausgesprochen, eben weil sie auch ein enormes Risiko da drin sehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ocean Crime. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch diese Folge so gut gefallen wird wie uns. Ich bin noch ganz geplättet und sie wird mich auf jeden Fall die nächsten Tage, Wochen, wahrscheinlich eher noch Jahre, logischerweise, weil es uns alle angeht, noch begleiten. Es geht um das Thema Tiefseebergbau. Wir hatten schon mal eine Folge davon oder dazu und das ist quasi jetzt die Extended Version und zwar nochmal mit neuen Details und vor allen Dingen neuen Erkenntnissen, die euch hoffentlich auch ja mehr Licht ins Dunkel bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben mit Martin Wiebeler gesprochen von der Environmental Justice Foundation und das war krass. Also das war wirklich krass und ich freue mich drauf, das Thema heute Abend auch meiner Freundesgruppe zu besprechen und denen davon zu berichten und zu gucken, was die so sagen. Und hoffe, dass ihr das auch mitnehmt, auch in euren Alltag und ja, in euer Handeln eventuell auch. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Und lasst uns mal Feedback da. Unter der Folge könnt ihr kommentieren, natürlich auch mit Bewertung. Also lasst auch gerne mal wieder eine Bewertung da, haben wir länger nicht mehr gefragt. Gerne 5 Sterne, klar. Und natürlich vor allen Dingen auch gerne eine schriftliche Bewertung. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, nehmt euch die Zeit, so unterstützt ihr uns am allermeisten. Und auch diese Folge, darüber würden Maya und ich uns wahnsinnig freuen, natürlich das ganze Team Bracenet. Aber jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Martin, schön, dass du heute mit uns einen Podcast aufnimmst zu einem Thema, was wir schon mal besprochen haben. Und zwar könnt ihr da gerne alle nochmal reinhören. Wir haben am 9.9.2022 schon mal eine Folge zu diesem Thema aufgenommen, zum Thema Tiefseebergbau. Und seitdem ist sehr viel passiert. Und deswegen bist du heute hier und nimmst uns da nochmal mit, was denn da alles passiert ist. Aber stell dich doch erst einmal vor.
Gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Martin Wiebeler. Ich bin Ocean Campaigner und Researcher für die Environmental Justice Foundation und bin hier spezialisiert auf das Thema Tiefseebergbau. Deswegen habt ihr mich ja auch eingeladen. Ich konzentriere mich seit nun 14 Monaten ausschließlich auf dieses Thema und bin für unsere Organisation der Global Lead Campaigner. Das heißt, wir arbeiten in verschiedenen Staaten zu diesem Thema und ja, bei mir laufen also die Fäden zusammen. Und ich bin auch in meiner Funktion dann bei den Verhandlungen der Internationalen Meeresbodenbehörde dabei, dem Regulierungsorgan für den Tiefseebergbau und stehe auch im engen Austausch mit verschiedenen Regierungsvertreterinnen aus verschiedenen Staaten und auch mit Unternehmen und arbeite an dem Thema mit sehr, sehr, sehr vielen engagierten und guten Kolleginnen zusammen. Wir sind dann in engem Austausch auch mit anderen Nichtregierungsorganisationen wie WWF und Greenpeace und der Deep Sea Conservation Coalition, die da alle eine sehr hervorragende Arbeit machen. Und vielleicht, wenn ich noch ein Wort sage zur Environmental Justice Foundation, weil der Name für jetzt vielleicht nicht für jeden ein Begriff ist. Die Environmental Justice Foundation ist eine Nichtregierungsorganisation, ursprünglich gegründet in Großbritannien. Und inzwischen haben wir Niederlassungen in 17 Staaten weltweit, unter anderem im Senegal, in Ghana, in Thailand, Brasilien, unter anderem auch in Deutschland und dort arbeite ich nämlich. Und ja, die Environmental Justice Foundation oder auch kurz IJF hat sich zur Aufgabe gemacht, für eine sichere Umwelt einzutreten und das grundlegende Menschenrecht zu verteidigen, in einer sicheren Umwelt zu leben. Und dementsprechend ist auch Tiefseebergbau ein Thema für uns.
Vielen Dank. Wir hatten schon mal ein Gespräch mit deiner Organisation, also da gerne nochmal ein kleiner Querverweis. Die Folge nennt sich Das schwimmende Gefängnis vor Somalia, die Lo-Don-Yu-Fleet. Das war eine unserer allerersten Folgen, also da gerne auch nochmal reinhören. Die war sehr bewegend und spannend. Und deine Berufsbezeichnung ist, glaube ich, die spannendste, die ich seit langem gehört habe. Vielleicht kannst du, weil ich das ganz spannend finde und ich glaube auch einige der ZuhörerInnen immer gucken, was kann ich denn mit dem, was ich kann, machen mit meinem Leben, was Sinnvolles? Wie bist du dazu gekommen, zu dem, was du heute machst?
Also erstmal, Ich glaube, das ist ein langer Weg und es gibt auch keine geradlinige Ausbildung jetzt, um dahin zu kommen. Ich habe 2 Masterabschlüsse, einen in interkultureller Kommunikationswissenschaft, was jetzt wahrscheinlich irgendwie erstmal vordergründig gar nichts damit zu tun hat, und einen in Friedens- und Sicherheitsforschung. Und in meinem 2. Master habe ich mich auch mit Klimasicherheit beschäftigt und bin so letztendlich dann eigentlich zur Environmental Justice Foundation gekommen. Vielleicht, wenn ich meinen Job beschreibe, was ein Ocean Campaigner macht. Also natürlich, wie der Name schon sagt, ich beschäftige mich mit dem Ozean und mit dem Schutz des Ozeans und eigentlich alles, was dazu dient, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Jetzt in meinem Sinne ist es dann Tiefseebergbau. Da werde ich aktiv und arbeite da dran. Und wir arbeiten jetzt sehr eng mit Regierungsvertreterinnen zusammen, aber auch mit Unternehmen, weil die in dieser Kampagne auch eine sehr gewichtige Rolle spielen können. Darauf gehen wir ja später wahrscheinlich noch ein. Und das heißt, alles, was diesem Ziel dient, Tiefseebergbau zu verhindern, das steht quasi auf meiner Agenda. Und ich habe das Privileg, bei uns in der Organisation relativ meinen Arbeitsalltag auch selbst zu gestalten, solange es diesem übergeordneten Ziel eben dient. Und natürlich dann mit interner Absprache mit meinen Vorgesetztinnen besprechen wir dann, okay, was ist sinnvoll eigentlich als Maßnahme, um das Ziel zu erreichen. Und eine dieser 4 Maßnahmen ist zum Beispiel auch zur Internationalen Meeresbodenbehörde zu fahren und dort bei den Verhandlungen dran teilzunehmen. Und daneben machen wir aber auch ganz, ganz viele andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Kommunikationsarbeit, das heißt jetzt auf den sozialen Kanälen, dass wir dort die Öffentlichkeit auch über das Thema informieren, weil es ja interessanterweise eigentlich ja relativ unbekannt ist, obwohl es jeden von uns auch direkt betrifft. Und genau, und daran arbeiten wir. Wir arbeiten in ganz verschiedenen Sektionen.
Für mich ist das gerade so mit das spannendste Thema überhaupt. Und ich kann immer, wenn ich mich in meinem Freundeskreis so umhöre oder das mal irgendwie droppe, dass wir so eine Aufnahme machen, die Begeisterung ist noch nicht so ganz angekommen, weil viele noch nicht von dem Thema so berührt sind. Deswegen freue ich mich wahnsinnig auf diese Aufnahme heute, weil ich das so krass finde, was da alles passiert. Deswegen, dein Job ist mega geil, auch mega anstrengend. Und man hat, glaube ich, Themen, die einen jeden Tag umtreiben, wo man denkt, das kann doch einfach nicht sein, aber deswegen ein guter Podcast für uns. Und wollen wir nochmal einsteigen mit der Frage, was Tiefseebergbau überhaupt ist?
Ja, also vielleicht ein kleiner, ganz kurzen Umriss. Wer da ganz tiefe Details haben möchte, gerne in unsere ältere Folge reinhören, weil wir das ganz detailliert besprechen. Aber vielleicht für alle, die jetzt keine Lust dazu haben, dass du einmal ganz kurz erklärst, worum geht es eigentlich genau?
Genau, richtig. Ist ein komplexes Thema. Also wie ihr schon gesagt habt, ihr habt ja eine sehr wunderbare Folge gemacht mit meiner lieben Kollegin Marie-Louise, mit der ich auch eng hier zusammenarbeite in Deutschland. Mein Fokus ist aber auch eigentlich eher international, deswegen nehmen wir auch bei den internationalen Verhandlungen teil. Vielleicht genau ganz grob umrissen. Also wenn wir über Tiefseebergbau sprechen, dann sprechen wir über den Abbau von Mineralien eben aus der Tiefsee. Und dort gibt es eigentlich 3 Typen von Mineralien, die interessant sind. Das sind zum einen Manganknollen, zum anderen kobaltreiche Eisen- und Mangankrusten und als letztes die Massivsulfide. Und aktuell in den Diskussionen bei der Internationalen Meeresbodenbehörde sind am interessantesten die Manganknollen. Das liegt daran, unter anderem, weil sie einfacher abzubauen sind als die anderen 2 Typen, weil die Manganknollen, das kann man sich so vorstellen, wie ja so kartoffelgroße Mineralien, die auf dem Meeresgrund liegen und teilweise unter dem Sediment oder teilweise auf dem Sediment und dann abgetragen werden können, während die anderen Mineralien wirklich abgefräst und abgebohrt werden müssen. Und diese Manganknollen liegen ungefähr bei 4000 Metern Tiefe und eigentlich alles, also die Tiefsee beginnt ab 200 Metern unter der Meeresoberfläche. Und wenn wir über Tiefseebergbau sprechen, dann ist es ganz relevant zu wissen, dass wir eigentlich über 2 Räume aussprechen. Wir sprechen einmal über den internationalen Raum und einmal über die ausschließliche Wirtschaftszone. Und mein Schwerpunkt liegt eben auf den internationalen Gewässern. Und dazu gibt es auch diese internationale Meeresbodenbehörde. Das ist ein UN-verwandtes Organ, was sich eben mit der Regulierung der Tiefsee beschäftigt. Wenn wir aber jetzt in die ausschließlichen Wirtschaftszonen gehen, die wiederum obliegen natürlich dann der Hoheit des Anrainerstaates. Und dieser Staat kann dann auch in diesem Gebiet machen, was er eigentlich möchte. Er ist nicht an diese Regeln gebunden, die von der Internationalen Meeresbodenbehörde aufgestellt werden. Natürlich haben die Implikationen quasi darauf, wie der Staat auch agiert in seinen Gewässern, wie eben Völkerrecht wirkt, auch auf das staatliche Recht. Aber im Endeffekt muss man diese zwei Komponenten unterscheiden. Und aktuell ist es so, dass Tiefseebergbau noch nicht stattfindet. Es gab zwei Projekte in der Vergangenheit, wo das in den ausschließlichen Wirtschaftszonen mal sozusagen probiert wurde. Aber den kommerziellen Tiefseebergbau an sich, den gibt es noch nicht. Und es gibt auch nicht das Regelwerk, was diesen Tiefseebergbau eben regeln würde. Und dieses Regelwerk wird bei dieser internationalen Meeresbodenbehörde aktuell verhandelt. Und genau, das ist, glaube ich, so in a nutshell Tiefseebergbau. Und als letzte Komponente noch das Gebiet, was als erstes quasi betroffen werden würde, wenn wir jetzt über internationale Gewässer sprechen, dann ist das die Clarion-Clipperton Zone. Das ist ein Gebiet zwischen Hawaii und Mexiko. Und nur damit man sich überhaupt mal die Dimension von Tiefseebergbau vorstellen kann, allein dieses Gebiet hat eine Fläche von 4,5 Millionen Quadratkilometer. Das ist ungefähr so groß wie Europa. Und wenn man dieses Gebiet der Länge nach nehmen würde und es auf die USA legt, dann überspannt das quasi die gesamte Fläche von Los Angeles bis New York. Und das ist nur ein Gebiet, über das jetzt aktuell gesprochen wird.
Und was halt sehr krass ist oder was ich mega spannend finde, dass jede Manganknolle eigentlich gebaut ist über unfassbar viele Jahre. Ich glaube, es dauert irgendwie 50 Jahre, war, glaube ich, die letzte Zeit, bis überhaupt so eine kastaniengroße Knolle da ist. Und es dauert eher noch sehr viel länger, bis dann die Knollen, die jetzt abgebaut werden sollen, nachgewachsen sind sozusagen. Und dadurch, dass sie eben abgeerntet werden in einer Gegend unter Wasser, wo man noch gar nicht weiß, was da überhaupt alles lebt. Und diese Knollen selber auch eigentlich wirkliche Schätze sind, weil sie entstehen um Knochen, um biologisches Material, um verschiedenste kleine Partikel, die ja super alt sind, wo man noch gar nicht weiß, was ist alles drin in diesen Manganknollen und was verbirgt sich da eigentlich alles drin, was erstmal für den Abbau und für die Wiederverwertung nachher gar keinen Wert hat, aber ja noch einen viel größeren Wert hat für mich selber, weshalb ich das so wahnsinnig spannend finde. Also krasser Job.
Genau, ja, richtig. Also da sprichst du auf jeden Fall etwas an, was sehr, sehr zentral ist, wenn wir über Tiefseebergbau sprechen, dass sich diese Manganknollen natürlich über Jahrtausende entwickelt haben. Das ist nichts, was jetzt irgendwie mal gerade in wenigen Jahren entsteht. Und interessanterweise ist es ja so, dass dieser Raum, über den wir sprechen, die Tiefsee nämlich, unfassbar riesig ist. Also die Tiefsee beherbergt 95% des Lebensraums der Erde. Also es ist unvorstellbar groß, vor allem wenn man sich vorstellt, wie auf der Erde, also auf der Erdoberfläche bei terrestrischen Gebieten ja eigentlich schon, wenn wir jetzt in den Wald gehen, wie viele Tiere wir dort sehen können oder auch im Regenwald. Und aber eigentlich der Hauptteil des Lebens auf der Erde spielt sich eigentlich in der Tiefsee ab, in diesem Raum, den wir aber auch noch gar nicht kennen und der halt eben erst erforscht wird. Also selbst in dieser Clarion-Clipperton-Zone, in dieser Region, wo Tiefseebergbau als erstes stattfinden soll, da entdeckt man bei jedem Tauchgang noch neue Tierarten und Spezies, die eben völlig unbekannt sind. Und ja, also diese Behauptung, und darauf gehen wir ja später wahrscheinlich noch ein, von Tiefseebergbauunternehmen, dass das sozusagen ein toter Raum ist oder dort wenig Leben existiert, der ist einfach wissenschaftlich auch so nicht haltbar.
Du hast ja gerade angesprochen, dass es eigentlich ein Regelwerk geben sollte oder es noch nicht gibt. Was kannst du denn dazu sagen? Weil das war ja so ein bisschen auch der letzte Stand von der letzten Folge, dass wir gespannt sind, wie es da jetzt weitergeht. Welche Entwicklung gab es denn da jetzt oder gab es überhaupt eine Entwicklung?
Ja, genau. Also die letzte Folge, die aufgenommen wurde, die war quasi noch in einem, wenn man so will, in einer anderen Zeit, weil wir nämlich, und dort steigen wir quasi schon direkt in die harte Materie ein, noch in der sogenannten Zwei-Jahres-Regel waren. Aber ich fange mit deiner Frage an, gibt es ein Regelwerk? Nein, es gibt noch kein Regelwerk, was den Abbau für Tiefseebergbau regeln würde. Und so kam es, dass im Jahr 2021 der kleine Inselstaat Nauru unter Beeinflussung eines Tiefseebergbauunternehmens namens The Metals Company die Zwei-Jahres-Regel ausgelöst hat. Das war eine Sonderklausel im Völkerrecht und ist jetzt klingt ein bisschen technisch alles, aber es ist sehr wichtig, um die aktuelle Thematik zu verstehen. Nach dieser Zwei-Jahres-Regel, wie der Name schon sagt, hatte die internationale Gemeinschaft 2 Jahre Zeit, um dieses Regelwerk zu finalisieren. dass gearbeitet wird daran schon seit Jahren. Also seit 2014 sitzen die da dran und entwickeln die Regeln, wie Tiefseebergbau durchgeführt werden soll und unter welchen Bedingungen, wie dort die Umwelteinflüsse zu berücksichtigen sind, etc. pp. Das wird alles quasi noch besprochen. Und 2021 wurde diese Zwei-Jahres-Regel ausgelöst und ein Countdown angesetzt, der dann noch 24 Monate eben dauert. Und dieser Countdown ist abgelaufen jetzt im Juli diesen Jahres. Und der Countdown war quasi, also die Aufgabe war, dass man innerhalb von 24 Monaten dieses Regelwerk entwickelt. Und wenn es nicht entwickelt worden ist, dann kann Tiefseebergbau stattfinden, auch ohne dieses Regelwerk. Das ist natürlich total irre, wenn man sich das vorstellt, dass dann quasi, ja, sozusagen, in Anführungszeichen, die Chance vertan ist und Tiefseebergbauunternehmen auch Anträge einreichen können, mit oder ohne Regelwerk. Und diese Frist ist jetzt verstrichen und es gibt kein Regelwerk. Und jetzt klingt das zum ersten Mal sehr, sehr erschreckend und das ist es auch. Es ist eine sehr risikobehaftete Situation, in der wir uns aktuell befinden. Aber wir waren insofern erfolgreich, weil es vor wenigen Monaten und als ihr die Folge zum Beispiel mit Marie-Louise noch aufgenommen habt, noch nicht klar war, ob dann wirklich Anträge eingereicht werden und wie die internationale Gemeinschaft damit umgeht. Das heißt, werden diese Anträge dann akzeptiert? Können Tiefseebergbauunternehmen dann Tiefseebergbau betreiben? Wie sieht es damit aus? Und die Verhandlungen, die jetzt stattgefunden haben im Juli, haben sich quasi dieser Frage angenommen. Wie gehen wir damit um, dass es noch kein Regelwerk gibt und dass aber Unternehmen Tiefseebergbauunternehmen Anträge einreichen können? Und so, jetzt ist es so, die Frist ist ausgelaufen, es gibt kein Regelwerk, aber die internationale Gemeinschaft hat sich, aber rechtlich nicht bindend, aber hat sich darauf geeinigt, dass kein Tiefseebergbau stattfinden soll, solange es kein Regelwerk gibt. Das heißt, hier haben wir, das ist eine positive Nachricht, dass es eben nicht dazu kommt, dass einfach Anträge eingereicht werden und die dann bestätigt werden und denen stattgegeben wird. Das war aber was noch vor wenigen Monaten eben nicht selbstverständlich war und was auch noch wenige Tage vor diesen Verhandlungen eigentlich von Tiefseebergbauunternehmen genutzt wurde, um zu sagen, okay, jetzt bald ist es soweit, wir starten mit Tiefseebergbau. Das sind sozusagen die quote-unquote positiven Neuigkeiten, die wir von dort haben, dass eben Tiefseebergbau nicht einfach automatisch stattfindet. Es gibt aber auch sehr bedenkenswerte Entwicklungen, die dort stattgefunden haben. Also um nur auf vier vielleicht einzugehen. Zum einen ist es so, dass diese Anträge jetzt de facto eigentlich theoretisch eingereicht werden können. Das heißt, wir haben eine Situation, die prekär ist. Und wir haben nur das nicht rechtlich bindende Versprechen der Staaten, dass es nicht dazu kommt. De facto ist es aber möglich. De facto können Tiefseebergbauunternehmen Anträge einreichen. Es ist ein bisschen komplexer. Tiefseebergbauunternehmen brauchen, um Tiefseebergbau zu betreiben in internationalen Gewässern, immer einen Sponsorstaat. Das heißt, es muss auch einen Staat geben, der das quasi initial befürwortet, was aktuell eben nicht der Fall wäre. Und es wurde jetzt eine neue Zeitschiene eingeführt, die vorher noch gar nicht zur Debatte stand, die auch bis die Verhandlungen stattgefunden haben, gar nicht zur Debatte stand, die aber auf einmal im Raum stand. Und nach dieser neuen Zeitschiene ist es so, dass jetzt die internationale Gemeinschaft gesagt hat, wir wollen versuchen, bis 2025 dieses Regelwerk zu vervollständigen und zu verabschieden. Das ist aber wiederum auch nicht rechtlich bindend. Das ist erstmal einfach nur das Commitment, die Aussage, dass wir das bis dahin machen wollen, die internationale Gemeinschaft, diese 168 Staaten. Und was auch noch sehr interessant war, eigentlich gab es einen Vorstoß von Staaten, die Tiefseebergbau sehr kritisch sehen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen immer mehr Staaten gesehen, die sich dagegen aussprechen, unter anderem auch die Bundesregierung, die das ja schon sehr früh gemacht hat. Und inzwischen sind es 22 Staaten, die sich aktiv für eine Pause ausgesprochen haben, die sagen, okay, wir wissen eigentlich nicht genau, was eigentlich die Implikationen sind von Tiefseebergbau. Was passiert mit der Umwelt? Was passiert mit dem Ozean, wenn wir Tiefseebergbau betreiben? Und solange wir das nicht wissen und solange wir die Tiefsee nicht schützen können, wollen wir keinen Tiefseebergbau haben. Das sagen diese 22 Staaten. Und weil dieses Momentum eben am Entstehen ist und es immer mehr Staaten gibt, die sich dagegen aussprechen, wäre es dieses Mal auch fast dazu gekommen, dass zum ersten Mal in der Versammlung der ISA, der Internationalen Meeresbodenbehörde, auch ein Moratorium besprochen worden wäre. Das wurde aber in einem ziemlich spektakulären Umstand eigentlich verhindert. Und es kam nicht dazu, dass es besprochen wird. Jetzt wurde das verschoben auf die Versammlung nächstes Jahr im Juli. Genau, und dann schließlich der letzte Punkt, der auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist und der auch vielleicht erklärt, warum viele Menschen eigentlich gar nicht so genau wissen, was bei Tiefseebergbau passiert und was da los ist. Und das betrifft die Transparenz und die Pressefreiheit bei der ISA, die in diesen Verhandlungen noch mal stärker eingeschränkt wurden. Das heißt, wir haben dort diese UN-verwandte Behörde, die, sagen wir mal euphemistisch gesagt, keinen großen Wert darauf legt, dass es transparent abläuft. Wir haben jetzt, es wurden von der ISA, die hat quasi neue Regeln aufgestellt, was die Transparenz auch anbelangt, um es ganz quasi auch plastisch zu machen. Journalisten waren nicht zugelassen auf dem Gelände überhaupt. Es gab nur einen Tag, wo Journalisten das Gelände betreten durften und dann aber auch nicht den Plenarsaal, sondern eigentlich nur die Flure vor dem Plenarsaal, und dann konnten die Journalistinnen sich dann mit uns Beobachtern zum Beispiel austauschen oder auch mit staatlichen Delegierten, aber sie hatten keine Erlaubnis, den Plenarsaal zu betreten. Es gibt zwar einen Livestream, der während der Verhandlungen quasi im Internet den man sich anschauen kann und der eigentlich auch abgespeichert werden soll und dann zugänglich ist nachher, um sich das nochmal anzuschauen. Wir wissen aber zum Beispiel nicht, wo das erfolgen soll. Wenn uns da irgendjemand einen Hinweis quasi geben kann, wo man diese Live-Aufnahmen findet, dann immer gerne her damit. Aber wir wissen aktuell nur, dass man sich es live parallel anschauen kann. Und das war es dann aber auch. Und das ist sehr ungewöhnlich, wenn man das vergleicht mit anderen UN-Behörden, wenn jetzt zum Beispiel den Vereinten Nationen in New York oder auch den UNFCCC-Verhandlungen, dort läuft es anders ab. Dort sind Journalistinnen, haben die Erlaubnis, auch dort bei den offenen Verhandlungen eben teilzunehmen und darüber auch Bericht zu erstatten. Und das ist natürlich ganz, ganz prekär, dass dort die Öffentlichkeit so ausgeklammert wird, weil der internationale Meeresboden, sogar völkerrechtlich gesehen, sozusagen allen gehört. Das heißt, wir haben im Endeffekt alle ein Interesse und alle auch eigentlich auch ein Recht zu erfahren, was dort verhandelt wird. Und das wird aber von der internationalen Meeresbodenbehörde sehr, sehr eingebremst. Und mit dazu, und das betrifft dann eher die Transparenz, ist, dass immer mehr Meetings, also vor Ort, dann auch hinter verschlossenen Türen stattfinden. Das heißt, wir als Beobachter, ich jetzt ganz konkret, wir sitzen bei der Internationalen Meeresbodenbehörde. Das kann man sich so vorstellen wie bei der UN, wenn man jetzt dieses Bild hat von der Generalversammlung. Da sitzen ja die Delegierten, die einzelnen Staaten in einem Halbkreis in diesem Plenarsaal. Und ähnlich ist es auch bei der Internationalen Meeresbodenbehörde. Und wir als Beobachter, wir sitzen dann nebendran und haben eben die Möglichkeit, diese Verhandlungen zu folgen und auch Interventionen zu machen, eben die Aufgabe zu erfüllen von einer Nichtregierungsorganisation, nämlich dort ja eine gewisse Kontrollinstanz zu haben, dass man das beobachtet und eben dann auch die Rechte der Zivilgesellschaft vertreten kann. Jetzt ist es aber so, dass häufiger immer Meetings hinter verschlossenen Türen stattfinden. Das heißt, dann entschließt sich der Plenarsaal zu sagen, das nächste Thema wollen wir jetzt ohne die Beobachter besprechen. Und dann wird die Verhandlung quasi kurz ausgesetzt. Die Beobachter müssen dann den Raum verlassen oder der Plenarsaal geht in einen anderen Raum und dann sind die Beobachter eben nicht mehr dabei. Was auch nochmal in sich eine sehr, sehr große Problematik ist. Und das wird noch problematischer, weil man weiß, dass Tiefseebergbauunternehmen in verschiedenen staatlichen Delegationen sitzen. Das heißt, in dem Moment, wo ein Meeting dann hinter verschlossenen Türen stattfindet, ist es so, dass die Zivilgesellschaft daran nicht teilnehmen kann, keine Journalistinnen teilnehmen können, Tiefseebergbauunternehmen aber sehr wohl daran teilnehmen, weil sie nämlich Teil dieser staatlichen Delegationen sind. Genau, und das ist, glaube ich, so in a nutshell das, was in Jamaika passiert ist. Jetzt bei den letzten Verhandlungen, das ist sehr, sehr viel Information, aber wir können da gerne noch mal auf einzelne Aspekte eingehen.
Eine große Nuss auf jeden Fall. Das waren viele Informationen. Wir haben, glaube ich, ganz viele Fragen, aber ich finde, du hast das mega gut erklärt. Ich bin baff, du bist mega vorbereitet, beziehungsweise du lebst deinen Job auf jeden Fall. Du kannst es ganz toll erklären. Deswegen hängt man an deinen Lippen und freut sich, dass du das alles so super erklären kannst. Deswegen wollten wir dich gar nicht unterbrechen, aber Maya hat, glaube ich, schon eine Frage.
Ja, du hast es ja jetzt schon ein bisschen so gesagt, aber du warst ja wirklich bei dieser Verhandlung dabei. Wie war denn das für dich? Also, wenn ihr da rausgeschickt wurdet quasi oder allgemein, wie hast du diese ganzen Verhandlungen im Nachgang wahrgenommen?
Ja, die Verhandlungen, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Vielleicht irgendwie, wenn ich mal beschreibe, wie das einfach ist, wie das ist, bei so Verhandlungen dabei zu sein, wie läuft das Ganze konkret ab. Also es ist so, in Kingston, in Jamaika, dort, wo die Verhandlungen stattfinden, ist es natürlich so, dass eigentlich alle, jetzt natürlich außer die jamaikanische Delegation, nach Kingston reisen. Und dann ist es so, dass die Anwesenden, nämlich dann die Beobachterinnen und auch die staatlichen Delegierten, die leben alle in einer Handvoll Hotels, die auch relativ beieinander sind in Kingston. Und dann geht es eigentlich immer so, dass jeden Morgen fährt man dann mit einem Shuttle, wo alle Delegierten und Beobachterinnen quasi in so kleine Büsschen sich reinsetzen, und dann geht's mit Polizeieskorte dann zu dieser internationalen Meeresbodenbehörde, und dort sitzt man dann von morgens um 9 bis abends um 6 in diesem Verhandlungsraum und geht dann diese Regularien durch. Es finden dann immer wieder Pausen auch statt, so dass man dann die Gelegenheit hat, wir auch als Beobachter mit den staatlichen Delegierten dann auch zu sprechen. Und auch wenn man abends im Hotel ist, dann ist es natürlich so, dass wenn man dann abends beim Abendessen zum Beispiel zusammensitzt, dass man dann auch nochmal ins Gespräch kommt. Das heißt, das sind so die sogenannten, sage ich mal, Hintergrundgespräche, die dann stattfinden. Und wenn wir in diesem Plenarsaal sind, dann ist es so, dass, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, dass die Beobachter an der Seite sitzen und sich das anschauen, und jede Organisation schickt dann eine eigene Delegation. Das heißt, die Environmental Justice Foundation zum Beispiel schickt eine Delegation, WWF, Greenpeace und die ganzen anderen Organisationen, die da sind und an den Verhandlungen teilnehmen möchten. Jetzt im Juli, das waren besondere Verhandlungen, weil einmal im Jahr, und das war jetzt im Juli der Fall, tritt die Versammlung der Internationalen Meeresbodenbehörde zusammen und der Rat. Das heißt, es ist eine größere Veranstaltung als jetzt im Herbst oder im Frühling auch, wo nur der Rat zusammenkommt. Das sind dann weniger Staaten, die dann vor Ort sind. Und dementsprechend schwankt auch so ein bisschen quasi die Beteiligung von Beobachterinnen. Und wir sitzen dann dort und folgen diesen Verhandlungen und machen dann Interventionen natürlich bezüglich des Themas, was gerade besprochen wird. Ein ganz großes Thema ist aktuell, sind die Regularien für Umweltschutz. Und da muss man auch sagen, dass sich vor allem die Bundesregierung eigentlich als Schlüsselakteur dort beteiligt und für sehr, sehr starke Umweltregularien sich dort engagiert. Und es werden aber natürlich auch andere Themenkomplexe besprochen, wie jetzt zum Beispiel das Finanzregime, wie sollen nachher die Gewinne eigentlich verteilt werden, oder auch das Enforcement, das heißt, wie gehe ich damit um, wenn jetzt ein Tiefseebergbauunternehmen nicht den Regeln folgt. Das sind alles Dinge, die dort besprochen werden. Und man stellt es sich, glaube ich, jetzt irgendwie teilweise spannender vor, als es das wirklich ist, wenn dann einzelne Regularien wirklich durchgegangen werden. Das heißt, wir haben dann diese Regularien, die von einer Expertengruppe dann vorgelegt werden. Und dort haben wir dann zum Beispiel, keine Ahnung, Regularium 4.2, und dort steht dann eben diese so kryptische, verklausulierte Sätze stehen dann da drin, und die staatlichen Delegierten, die beziehen dann dazu Stellung. Also dann gibt es Staaten, die sagen, okay, damit sind wir mit diesem Wording zum Beispiel sind wir nicht so ganz einverstanden, wir würden noch gerne das und das implementieren, und andere sagen vielleicht auch gar nichts und geben damit ihren Consent da dazu, und Beobachterinnen können dann quasi, haben die Möglichkeit immer zu intervenieren und dann auf strengere Umweltregularien jetzt zum Beispiel zu pochen oder auch einfach hervorzuheben, dass das ganze Projekt Tiefseebergbau an sich natürlich extrem umweltschädlich ist und dadurch auch sogar das Mandat der Internationalen Meeresbodenbehörde teilweise selbst verletzt wird. Weil, und darauf ist Marie-Louise auch schon eingegangen, die Internationale Meeresbodenbehörde ein Doppelmandat hat. Zum einen soll sie Tiefseebergbau gewährleisten und die Regularien dazu entwickeln. Zum anderen soll sie aber auch die Tiefsee schützen vor den Aktivitäten von Tiefseebergbau. Und das ist natürlich ein extremes Spannungsverhältnis. Vor allem, wenn man weiß, und darauf weisen die aktuellen Studien eben maßgeblich hin, dass ein enormes Risiko für die Ökosysteme damit verbunden ist. Und wir hatten es ja auch schon besprochen, dass diese Manganknollen zum Beispiel natürlich auf immer verschwinden. Für menschliche zeitliche Dimensionen ist quasi eine Manganknolle, wenn die abgebaut wird, ist dann für immer weg. Und es dauert auch Jahrhunderte, quasi geologische Maßstäbe, bis die wieder wächst. Und genau. Das, und vielleicht wenn es ich kann noch darauf eingehen, wenn ihr möchtet, wirklich wie es anfühlt, quasi bei der internationalen Meeresbodenbehörde zu sein.
Ja, bitte, also sprich über deine Gefühle. Wie fühlt sich das an? Es ist tatsächlich ganz spannend, glaube ich, weil ich würde gerne deine Einschätzung, weil du so super reflektiert und objektiv über das Thema berichten kannst. Man hat ja aber auch Vibes. Und wenn man jetzt hört, Nauru hieß, glaube ich, der Staat, der ist so groß wie Helgoland oder so, der wird überschüttet mit Geld, die Leute sehen vom Land aus, da finden irgendwie Bohrungen statt, seit 2010 finden die auch schon statt, obwohl das eigentlich alles nicht erlaubt ist, also beziehungsweise da werden schon Tests gemacht, das war auch ganz lange nicht klar, glaube ich, bis letztes Jahr. Dann sind da Firmen involviert, die unfassbar viel Geld bezahlen wollen und auch viele Länder beteiligt. Du hast jetzt gerade gesagt, 22 Staaten sind dabei, die sich dagegen ausgesprochen haben, aber die anderen ja noch nicht. Wie fühlst du dieses Machtgefälle zwischen Geld und Umweltschutz? Weil das ist ja das, was irgendwie der eine, ich habe das Gefühl, ich sehe so ein Tauziehen gegenüber. Auf der einen Seite sind die Moneten und auf der anderen Seite ist der Umweltschutz. Und man zieht die ganze Zeit, weil man irgendwie, natürlich möchte man das, was man zerstört, irgendwie erhalten. Aber andererseits sind so viele Leute daran interessiert. Wie fühlt sich das an für dich mit dem Hintergrundwissen, was du hast und der aktuellen Situation? Was glaubst du, wird da das Geld gewinnen oder wie fühlt sich die nicht demokratische Abstimmung aktuell an?
Ja, genau. Es ist natürlich so, dass Tiefseebergbau ein sehr, sehr narrativ geprägtes Themenfeld ist. Und dort haben wir verschiedene Akteure. Wir haben staatliche Akteure, wir haben private Akteure und wir haben eben die Zivilgesellschaft und auch die Wissenschaft. Und also dieser gesamte Mix, der clasht da aufeinander. Aber es ist so, dass eigentlich die wesentlichen Treiber da hinten dran Tiefseebergbauunternehmen sind und allem voran The Metals Company. Das ist eine ganz spannende Firma eigentlich. Ich empfehle auch jeden mal auf die Webseite zu gehen von The Metals Company und sich das mal anzuschauen, weil die so ein bisschen die versuchen so ein bisschen Apple nachzuäffen in ihrem Erscheinungsbild. Da ist nämlich alles ganz clean und alles ganz smooth und eigentlich gibt es auch keine Umwelteinflüsse, wenn man so möchte, so wie das die Metals Company eben präsentiert. Und wir haben eben diese Akteure, diese privatwirtschaftlichen, die auch maßgeblich aus westlichen Gesellschaften kommen, aus westlichen Staaten und eben, wie jetzt im Falle von Nauru, auf andere kleinere Staaten wirken. Und was sich jetzt hier abzeichnet, ist ganz klar eine große Parallele zu dem, was auch in der Wirtschaft um fossile Brennstoffe stattfindet, nämlich dass wir große Unternehmen haben, die einfach, oder in diesem Fall sind es noch nicht mal große Unternehmen, es sind meistens Startups, aber die einfach dort Gewinne abschöpfen wollen und die dann das Narrativ prägen und sagen, das ist umweltfreundlicher oder wir brauchen das für die Energiewende oder genau, also es sind verschiedene Narrative, die dort im Raum stehen und es ist aber klar, dass es diese Unternehmen sind, die eigentlich dieses Geschäft machen wollen. Weil wir haben auf der anderen Seite eben diese 22 Staaten, die sich jetzt aktiv eigentlich positioniert haben und gesagt haben, wir wollen jetzt nicht getrieben werden, wir wollen aktuell noch keinen Tiefseebergbau. Wir haben ganz, ganz viele Staaten, die eigentlich sich noch gar nicht wirklich positioniert haben. Und wir haben ganz, ganz wenige Staaten, nämlich eigentlich nur Norwegen und eventuell Japan und Nauru eben selbst, die signalisieren, okay, wir wollen Tiefseebergbau betreiben oder wir haben da ein Interesse daran. Also wir bei der Environmental Justice Foundation, unser Mandat ist natürlich auch Bevölkerungsgruppen Gehör zu verschaffen, die eigentlich nicht so Gehör finden. Und wir arbeiten eng auch mit indigenen Bevölkerungsgruppen zusammen und haben zum Beispiel auch schon in der Vergangenheit gemeinsame Videos produziert oder auch Textbeiträge. Und vielleicht einfach auch, um dieser Stimme jetzt hier im Podcast ein bisschen Gehör zu verleihen. Ich gehöre jetzt keiner indigenen Bevölkerungsgruppe an, deswegen maße ich mir jetzt nicht an, dort große, umfassende Statements zu geben, aber trotzdem liegt es mir am Herzen, das einfach zu erwähnen und diese Stimmen zu reflektieren auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben indigene Bevölkerungsgruppen im Pazifikraum insbesondere, die sich ganz, ganz vehement gegen Tiefseebergbau aussprechen. Und genauso gibt es, das muss man dazu sagen, auch indigene Bevölkerungsgruppen, die das weniger kritisch sehen. Aber wenn ich jetzt die kritischen Stimmen hier mal hervorhebe, wir haben zum Beispiel indigene Bevölkerungsgruppen auf Hawaii, mit denen ich auch persönlich in Kontakt stehe, die eine sehr enge kulturelle Verbindung zum Beispiel zur Tiefsee haben, wo einfach die Herkunftsgeschichte dieser Bevölkerungsgruppen sehr mit der Tiefsee verbunden ist und die das als sehr, sehr großen Eingriff in ihre eigene Kultur begreifen, wenn Tiefseebergbau jetzt vor allem auch in der Clarion-Clipperton Zone, das heißt direkt vor ihrer Insel, dann auch stattfinden würde. Und wir haben aber auch andere Bevölkerungsgruppen jetzt aus den Cook Islands zum Beispiel, die auch ganz explizit sagen, ihre Lebensgrundlage basiert auf dem Fisch, den sie aus dem Meer erwirtschaften. Und wo die ganz, ganz große Befürchtung besteht, dass Tiefseebergbau eigentlich zu einer Abhängigkeit führen würde. Nämlich dadurch, dass die Fischerei dadurch beeinflusst wird, weniger Fisch gefangen werden kann und diese Menschen dann darauf angewiesen sind, Produkte zu kaufen, die irgendwo auf der Welt hergestellt werden und dann nach Cook Islands zum Beispiel importiert werden müssen. Genau, das wollte ich aber nur noch euch dazugeben.
Die sind halt auch nochmal mehr gearscht, sage ich jetzt mal, weil die ja von diversen Sachen betroffen sind. Also das ist ja, die leben ja auch mit vom Tourismus, der Sand geht weg, generell wird der Wasserstand höher, sodass man irgendwann umsiedeln muss, also andere Ländereien aufgekauft werden, plus dann das, was in der Tiefsee passiert. Also ja, sie sind natürlich dann, wenn man diese Länder auch mit Geld versorgt, generell eigentlich immer schon ein einfacheres Ziel, weil man Versprechungen macht oder denkt, dass man andere Sachen damit beheben kann. Aber ja, es ist schon echt krass.
Ja, und dieser Umstand, dass aber dann gleichzeitig auch die Zivilgesellschaft, Unternehmen, die maßgeblich eigentlich laut dem Narrativ der Tiefseebergunternehmen die Profiteure sein sollen, nämlich Unternehmen, die die Energiewende vorantreiben und die auch Automotive-Unternehmen sind, also die quasi dann am Ende des Tages die elektrogetriebenen Autos herstellen, dass sich diese Unternehmen auch gegen Tiefseebergbau aussprechen, dass sich die Wissenschaft gegen Tiefseebergbau ausspricht oder beziehungsweise für ein Moratorium ausspricht, dass sich indigene Bevölkerungsgruppen gegen Tiefseebergbau aussprechen. Das heißt, wir haben überall Akteure in der Zivilgesellschaft, die Tiefseebergbau nicht wollen. Wir haben ganz wenige Akteure, nämlich maßgeblich die Tiefseebergbauunternehmen selbst, die Tiefseebergbau haben möchten und die auch enorme Ressourcen investieren, um das voranzutreiben und die eben auch bei den Verhandlungen teilnehmen vor Ort. Der CEO der Metals Company zum Beispiel war auch jetzt im Juli bei den internationalen Meeresbodenbehördenverhandlungen mit dabei, hat sogar teilweise auch direkt neben mir gesessen im Beobachterstand. Und genau, und das ist eine ganz, ganz prekäre Situation. Und das ist auch etwas, was einfach, wenn man sich das anschaut, wo man das Gefühl bekommt, dass sich hier Geschichte wiederholt, weil wir einfach irgendwie dasselbe erleben oder befürchten auf jeden Fall, wie es bei der fossilen Brennstoffenergie war, dass wir dort wenige Unternehmen haben. Damals war es ja dann BP, Shell, Exxon. Und jetzt haben wir auch wieder Unternehmen, die das unbedingt betreiben wollen und die halt sagen, es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen Tiefseebergbau betreiben, um die Energiewende zu schaffen. Und das stimmt aber in sich nicht. Und wir haben die ganz große Befürchtung, dass dieses Narrativ dann irgendwo fruchtet. Und aktuell ist es so, dass viele Staaten aber dann eher sagen, okay, wir treten zurück, wir lassen uns jetzt nicht drängen. Und wir haben dann aber eben diese Tiefseebergbauunternehmen, die da drauf drängen und die sagen, wir brauchen Tiefseebergbau sofort, sonst ist es zu spät.
zum Thema, dass das Narrativ fruchtet, da habe ich mich jetzt ein bisschen ertappt gefühlt, weil als ich das jetzt nochmal gegoogelt habe, bevor wir gesprochen haben, das waren so die ersten Zeitungsartikel, die ich gelesen habe, von wegen, dass wir diese seltenen Erden ja eigentlich benötigen würden für die Energiewende, für die erneuerbaren Technologien. Also finde ich toll, dass du es nochmal hervorgehoben hast, weil ich mich da doll ertappt gefühlt habe gerade.
Aber kannst du das nochmal ein bisschen mehr ausführen und erklären, warum das in den Köpfen verankert ist, beziehungsweise warum das für dich nicht die Lösung ist oder generell nicht?
Ja, gerne. Also vielleicht zunächst mal, es gibt und Tiefseebergbauunternehmen nutzen diese Zahlen. Es gibt dann Zahlen vorgebracht von verschiedenen Quellen, jetzt zum Beispiel von der Internationalen Energiebehörde oder auch der Weltbank, die berechnen, dass in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2050, um die Klimawende dann zu schaffen, verschiedene Mineralien, der Bedarf daran einfach massiv steigt. Und die Zahlen, diese Berechnungen, die Analysen, die schwanken massiv in sich selbst. Manche sagen zum Beispiel, wir brauchen bis 2050 das Vierfache an den aktuellen Kupferdepots weltweit. Oder es gibt eine Steigerung von 1000% in einem bestimmten Rohstoffsegment. Und jetzt muss man zwei Unterscheidungen eigentlich machen. Zum einen ist es schwierig, Prognosen überhaupt zu entwickeln. Das hat verschiedene Gründe. Und zum anderen muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass das ja nicht Gott gegeben ist. Das heißt, wir können selbst bestimmen, wie unsere Zukunft aussieht. Aktuell, und wir erfahren das ja tagtäglich am eigenen Leib, die Klimakrise ist am Eskalieren. Also wir erfahren das ja in Deutschland teilweise sehr stark mit den Hitzeperioden oder auch mit den Flutwellen. Wir haben es in ganz Europa gesehen diesen Sommer mit den Waldbränden. Und wir sehen es weltweit, dass die Klimakrise einfach am Eskalieren ist. Und dass der Grund da drin liegt ja in dem Umgang mit unserer Umwelt. Das heißt, wir verbrennen fossile Brennstoffe, verursachen Emissionen und der Biodiversitätsverlust ist eben signifikant. Und all diese Dinge, diese planetaren Grenzen, diesen Begriff hat ja wahrscheinlich schon jeder gehört, der sich auch diesen Podcast hier anhört, diese planetaren Grenzen sind an ganz, ganz vielen Ecken und Enden überschritten. Und deswegen müssen wir uns grundlegend fragen, wollen wir mit dem Wirtschaften, so wie wir aktuell eben mit der Welt umgehen, wollen wir so fortfahren? Dann wäre Tiefseebergbau die logische Konsequenz. Wir machen einfach weiter, wir schöpfen weitere Ressourcen und dringen in weitere Lebensräume ein, um dort noch weiter unseren Bedarf an Rohstoffen zu decken. Oder fangen wir endlich an, umzudenken und einen neuen Weg einzuschlagen, der auch nachhaltig ist und auch zukünftigen Generationen ermöglichen wird, einfach auf dieser Erde weiterzuleben, in dem Maße, wie wir es gewohnt sind. Und wenn wir, ich habe es ja schon gesagt, wir haben quasi eine Komponente, diese Berechnungen sind sehr, sehr schwer zu machen. Was sind eigentlich die Mineralien, die wir brauchen? Also wie viel brauchen wir von denen? Das liegt auch daran, weil sich Technologien verändern. Also wenn wir jetzt über Batterien sprechen, was eine Schlüsselkomponente der Energiewende ist und sehr viele Mineralien auch benötigt, dann sprechen wir dort auch über die Mineralien Kupfer und Nickel, die auch ganz zentral sind für jetzt Tiefseebergbau. Nur diese Technologien entwickeln sich eben immer weiter und wir haben aktuell Autobauer mit die größten der Welt, nämlich zum Beispiel Tesla und BYD aus China, die Elektroautos bauen und die sich wegentwickeln von Batterien, die auf Kupfer und Nickel angewiesen sind. Und dazu gibt es auch interessante Zahlen, zum Beispiel, dass sich einfach 2021 waren Batterien, die nicht auf diese Mineralien, also auf Kupfer und Nickel angewiesen waren, hatten einen Marktanteil von 17%. Und ein Jahr später waren es schon 31%. Das heißt, wir entwickeln uns aktuell weg von diesen Mineralien, von diesem Mineralien-Demand an Kupfer und Nickel, was jetzt Batterien betrifft. Und Batterien sind ganz, ganz zentral für die Energiewende, weil sie einen sehr, sehr großen Teil ausmachen von den Mineralien, die wir brauchen. Natürlich haben wir auch andere Items in der Energiewende, die Mineralien brauchen, wie jetzt zum Beispiel Windräder. Dort haben wir zum Beispiel Neodym, was ein Mineral ist, was gebraucht wird, um die Magnete herzustellen. Aber Kupfer und Nickel sind auch nach dem Narrativ der Bergbauunternehmen die Ressourcen, die man eigentlich da haben will.
An dieser Stelle eine kurze Zwischeninfo. Und zwar spricht Martin hier von Nickel und Kupfer. Gemeint ist aber tatsächlich Nickel und Kobalt.
Und jetzt haben wir aktuell eben, sehen wir die Entwicklung, dass sich eigentlich davon wegentwickelt wird. Deswegen, weil man das aber auch schwer prognostizieren kann, wie sich das einfach in der Zukunft entwickelt, kann man auch sehr, sehr schlecht Annahmen machen, wie hoch der Mineralienbedarf eigentlich sein wird in bestimmten Sektoren. Klar ist aber, dass der Mineralienbedarf steigen wird. Das steht außer Frage und damit muss man umgehen und das muss man auch adressieren. Aber, und das ist jetzt das ganz, ganz große Aber, wir sehen aktuell auch, wie die Welt und wie die Menschheit und vor allem westliche Industrien mit Ressourcen umgehen. Und das ist, gelinde gesagt, sehr, sehr schlecht. Allein in der EU haben wir Elektroschrott, der einen Gesamtwert hat von 12,9 Milliarden US-Dollar. Und das liegt einfach rum und wird nicht verwertet. Und die UN geht zum Beispiel davon aus, dass sich dieser Elektroschrott allein bis zum Jahr 2030 weltweit auf 74,7 Millionen Tonnen anhäufen wird. Genau, also um auch mal die Absurdität quasi vor Augen zu führen, wie verschwenderisch wir mit Ressourcen umgehen. Ein Beispiel, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber es ist, glaube ich, sehr einsichtig, ist die Produktion von E-Zigaretten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass E-Zigaretten jetzt nicht essentiell für den Fortbestand der Menschheit sind. Aber trotzdem, es wurde für die Produktion von E-Zigaretten im Jahr 2022 1160 Tonnen Kupfer verbraucht, was man dafür einsetzen könnte, um 1,6 Millionen Ladestationen für Autos in den heimischen Ladestationen quasi zu integrieren. Und ich finde, das zeigt auf sehr anschauliche Art und Weise, wie absurd wir mit den Ressourcen umgehen, weil E-Zigaretten an sich, ich meine, ich rauche nicht, aber ich glaube, es ist jetzt nicht essentiell für jeden. Und das sind alles Single-Use-Produkte, weil es einfach zu aufwendig ist, zu kostenintensiv ist, um diese Ressourcen einfach nochmal gescheit wieder zu verwenden. Ganz eindrückliches Beispiel, finde ich. Und noch einen zweiten Punkt, den ich erwähnen wollte. Es gibt natürlich, genauso wie es Studien gibt, zu dem Zukunftsdemand, was jetzt Rohstoffe anbelangt, wie viel brauchen wir von verschiedenen Rohstoffen, gibt es natürlich auch einen sehr substanziellen Korpus an Studien, der sich damit beschäftigt, wie hoch wäre eigentlich der Ressourcenverbrauch, wenn wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, wenn wir jetzt hin zu einer zirkulären Wirtschaft uns entwickeln, wenn wir den Verbrauch von verschiedenen Rohstoffen einfach minimieren, wie wirkt sich das aus? Und es gibt Studien, die ganz klar auch sagen, dass 80-90% zum Beispiel des Demands eigentlich bis 2050 von Kobalt und Nickel und Mangan einfach voll umfassend gecovert werden könnte, wenn man diese richtigen Schritte einleitet. Das heißt, wir haben wissenschaftliche Belege dafür, dass es funktionieren kann. Die Frage ist nur, welche Entscheidung treffen wir? Treffen wir die Entscheidung, weiter auszubeuten? Oder treffen wir die Entscheidung, hin zu einer zirkulären Wirtschaft mit einem öffentlichen Verkehrssystem zum Beispiel, was jetzt nicht darauf basiert, dass jeder sein eigenes Auto hat, sondern dass das halt einfach strukturell angegangen wird, dass die Lebenszeiten von Produkten verlängert wird, etc. pp. Alles, was mit einer zirkulären Wirtschaft eben verbunden ist. Also wir produzieren Dinge, die wir einfach auf den Markt werfen, aber nicht nochmal zurück integrieren. Und dafür argumentieren wir, nämlich für eine Zukunft, die mit diesen Ressourcen besser haushält. Das heißt, wir sprechen hier über ein zirkuläres Wirtschaftssystem. Aktuell befinden wir uns in einem linearen, einem, das darauf basiert ist, dass wir immer mehr Rohstoffe fördern, die irgendwo produzieren und danach wird ein bestimmtes Produkt weggeworfen und wir haben eigentlich keine richtigen Strukturen, die gewährleisten, dass wir diese Ressourcen, die wir schon mal gewonnen haben, diese Primärrohstoffe, dass wir die einfach wiederverwenden. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite müssen wir den Mineralienbedarf runterschrauben und auf der anderen Seite die Mineralien, die wir schon gefördert haben, die wir aus der Erde schon entnommen haben, die einfach nochmal besser zurückführen. Und da ist es auch ganz spannend, sich zu vergegenwärtigen, die aktuellen Recovery Rates von verschiedenen Mineralstoffen. Wenn wir jetzt von Kupfer sprechen, dann ist es zum Beispiel aktuell nur 45-60% an Kupfer, der eigentlich wieder zurückgespeist wird in den zirkulären Kreislauf. Oder bei Nickel sind es nur 57%, bei Mangan 53%, bei Lithium ist es sogar nur 1%, Das heißt, wir verwenden diese Rohstoffe, die wir schon gefördert haben, nur zu einem viel zu geringen Bruchteil, um die Wirtschaft einfach sustainable zu halten, um mit diesen Rohstoffen aus der Erde einfach verantwortungsbewusst umzugehen. Und das ist ein ganz, ganz großes zentrales Problem, was wir auch adressieren. Und wenn wir jetzt über Tiefseebergbau sprechen, dann würde das natürlich genau zum Gegenteil führen. Weil wir haben in der Geschichte genug Beispiele, wo Innovationswege quasi aufgegeben wurden, weil Mineralien jetzt zum Beispiel wieder verfügbar sind. Wenn wir jetzt das neue Gebiet aufmachen, wenn wir in die Tiefsee gehen, ein Lebensraum nochmal, der aktuell noch vergleichsweise unberührt ist. Er ist nicht vollkommen unberührt. Auch dort haben wir natürlich die ganzen Einflüsse, die den Ozean belasten. Aber dann machen wir nochmal einen völlig neuen Lebensraum auf. Wir gehen in eine Umgebung, die wir noch nicht verstehen und planen jetzt aktuell, diese Umgebung eben ebenfalls auszubeuten. Und wenn ich jetzt, ich höre quasi schon, wie Tiefseebergbauunternehmen mit mir sprechen, die würden dann sagen, ja, es ist ja nur ein ganz geringer Prozentteil der Meeresoberfläche, der Seebodenoberfläche, der mit Tiefseebergbau dann belegt wird. Das Argument auch ist wieder sehr, sehr verkürzt dargestellt, weil wir, und ich hatte es schon erwähnt, über verschiedene Gebiete sprechen im Ozean. Wir haben die Clarion-Clipperton Zone, die 4,5 Millionen Quadratkilometer groß sind, die im Pazifik liegt. Die internationale Meeresbodenbehörde hat aber auch Gebiete ausgewiesen im Indischen Ozean und Gebiete ausgewiesen im Atlantik. Wir haben aktuell Staaten, die darüber diskutieren, ob sie das in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone betreiben. Und Tiefseebergbau ist nicht punktuell. Also wir sprechen dort nicht über eine Mine, die irgendwo entsteht und dann haben wir da 2 Quadratkilometer und dort wird dann irgendwie dieser Rohstoff abgebaut, sondern es ist vergleichbar mit Tagebergbau. Das heißt, es werden dort ganze Landstriche werden abgetragen und die Sedimente, die dort entnommen werden und nochmal ins Meer geleitet werden, haben auch nochmal Implikationen auf einen viel, viel größeren Raum.
Was ja auch, glaube ich, also wenn man das mal ganz plakativ sieht und auch über die Erderwärmung oder Wassererwärmung spricht, es gibt ja auch einen Erdkern und wenn ihr euch diese Manganknollen vorstellt, das ist halt so ein, das sind Felder voll dicht besiedelter Knollen, die dicht beieinander sind, die ja auch eine Erdwärme oder eine Wassertemperatur halten. Und wenn jetzt parallel halt, was ja dann passiert, wir sind ja nicht nur in einer linearen Entwicklung, sondern eher in einer parallelen oder überlappenden, wie du gerade schon sagst, ist es eher so, dass wir jetzt was abbauen wollen, was wir gegebenenfalls in 20, 30 Jahren nicht mehr brauchen. Wenn man sich die Elektroentwicklung anguckt, die irgendwie passiert ist in den letzten 20 Jahren, das jetzt nochmal 20 Jahre vorwärts sieht, bauen wir jetzt was ab, wo natürlich alle Länder direkt sich die Zonen auch krallen wollen oder neue Zonen aufmachen, wenn es da keine Regelungen gibt, natürlich auch erstmal roden, Hauptsache erstmal haben und dann diese Manganknollen vom Boden einfach runtergerissen werden. Also die werden halt einfach abgeschabt, da geht nicht einer in eine Knolle, sondern es wird einfach alles abgerodet wirklich, wie bei Wäldern auch, nur dass eben eigentlich gar nichts stehen bleibt, alle Mikroorganismen, die ganze Bodenstruktur kaputt ist und eben auch offen ist. Also es ist ja eigentlich eine feste Masse, die oben drauf sitzt und dann natürlich dadurch auch logischerweise, dafür brauche ich nicht studiert haben, die Erwärmung irgendwie mit Sicherheit, je nachdem wie groß das wird, fortschreitet. Das ist ja völlig klar, dass das, ohne dass man da jetzt, also das haben ja die ganzen WissenschaftlerInnen schon gesagt, diese 2 Jahre Karenzzeit, die jetzt hatten, um irgendwie da was festzulegen, wurden jetzt nicht eingehalten. Jetzt hat man nochmal Aufschub, aber keinen, also eher so ein hanseatisches Abkommen per Handschlag, dass das halt nicht reicht, sondern man das erstmal wirklich erforschen muss, bevor man da jetzt anfängt irgendwie wie blöde irgendwie Sachen vom Erdboden zu reißen oder vom Untergrund und noch gar nicht weiß, was die Auswirkungen sind und man gegebenenfalls was vom Erdboden oder vom Tiefseeboden entnimmt, wo man noch gar nicht weiß, was das wiederum für Auswirkungen in 20 Jahren für uns hat. Das ist ja absurd. Also das, ich frage mich immer, worüber redet man da eigentlich? Das ist krass. Also das ist halt einfach Wahnsinn, dass, also verständlich natürlich aus wirtschaftlicher Sicht, dass da Leute interessiert sind, damit Geld zu verdienen und eher gucken, dass jeder da seinen Happen irgendwie abbekommt und das eher früher als später. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wären so die Länder, die sich dagegen ausgesprochen haben und vielleicht auch welche Firmen noch dazugekommen sind in den letzten Monaten aufs Parkett, die daran Interesse gemeldet haben. Du hast jetzt auch von Startups gesprochen, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, aus welchen Ländern die kommen und wo das Interesse vielleicht gewachsen ist und wer sich ganz vehement dagegen ausspricht.
Ja, vielleicht, bevor ich darauf eingehe, noch einen Punkt, den ich anmerken will. Tiefseebergbauunternehmen, also das Problem, vor dem wir aktuell stehen, ist ja die Tatsache, dass die Klimakrise am Eskalieren ist. Die Tiefseebergbauunternehmen argumentieren jetzt, dass sie genau diese Klimakrise eigentlich abschwächen wollen, indem sie jetzt diese Mineralien fördern. Nur, ich finde es immer bemerkenswert, dass das Perfide daran eigentlich übersehen wird, dass wir diesen Planeten ausbeuten, dass wir Rohstoffe verwenden, die in einem Übermaß verschwenden und verbrauchen, aka jetzt zum Beispiel fossile Brennstoffe, dadurch Emissionen produzieren und Biodiversitätsverlust verursachen. Und um dieses Problem zu lösen, was auf diesem Problem basiert, soll man jetzt die Tiefsee ausbeuten. Also das heißt, irgendwie versucht man versucht ein Problem zu lösen, indem man einfach genauso weiterarbeitet, um dieses Problem zu lösen. Und wie du es ja schon sagst, es ist ja kein Rocket Science, dass man, wenn man das weiterspinnt, sich auch irgendwann überlegen muss, okay, was passiert denn, wenn diese Rohstoffe dann aufgebraucht sind? Und wenn der Biodiversitätsverlust in der Tiefsee fortgesetzt wurde. Das heißt, ich vergleiche unsere Situation eigentlich immer gerne mit einem Jenga-Turm. Also jeder kennt ja dieses Spiel noch von früher, wo man mal diese Blöcke rausgedrückt hat. Und wenn wir uns einen Jenga-Turm vorstellen und die Menschheit sitzt oben drauf, dann ist unten drunter ganz, ganz viel. Dort ist dann die Biodiversität, dort ist der Ozean, dort ist das Klima und die ganzen einzelnen Komponenten, die dazugehören. Und wenn wir immer mehr von diesen Steinen rausschieben, und aktuell sind schon sehr viele Steine rausgeschoben worden, dann kollabiert das irgendwann. Und das heißt, eine Rezession wird dann uns aufgezwungen, ob wir sie wollen oder nicht. Und das sollte man sich einfach vergegenwärtigen, wenn wir jetzt auch über Tiefseebergbau sprechen. Wollen wir mit diesem System, was uns zu diesem Moment gebracht hat, weitermachen? Oder beginnen wir endlich umzudenken und grundsätzlich zu hinterfragen, wie wir einfach mit den Ressourcen umgehen, die wir haben und die auch endlich sind? Das ist ja auch jedem klar. Wir leben hier auf einem Planeten, der nicht unendlich viele Ressourcen hat. Genau, das vielleicht noch dazu und zu den Staaten. Wir haben unterschiedliche Staaten, die sich eben positionieren auf die eine oder andere Art und Weise zu Tiefseebergbau. Wir haben aber auch ganz viele Staaten, die sozusagen Fence-Sitting machen, die sich das so ein bisschen anschauen und noch gar keine wirkliche Position eingenommen haben. Zu den Staaten, die wirklich sich für eine Pause aussprechen oder für ein Moratorium oder im Falle von Frankreich, was der einzige Staat ist, der sich wirklich für ein komplettes Verbot von Tiefseebergbau ausspricht. Unter diesen Staaten haben wir Staaten wie Spanien, Samoa, die Schweiz, Schweden, Deutschland, Costa Rica, Panama, Brasilien. Das sind Staaten, die eine sehr kritische Haltung zu Tiefseebergbau haben, die sagen, wir müssen erstmal die wissenschaftlichen Erkenntnisse haben, um darauf basierend eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen zu können. Und das ist natürlich sehr vernünftig. Ich meine, aktuell haben wir sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass Tiefseebergbau sehr gefährlich für die Gesundheit des Ozeans ist. Und erstmal jetzt abzuwarten und zu schauen, was sind denn eigentlich die Implikationen von Tiefseebergbau? Oder zu verstehen, was ist die Tiefsee überhaupt? Wir haben noch so wenig Wissen über die Tiefsee. Wie kann uns die Tiefsee helfen, die Klimakrise zu bewältigen, ohne dass man jetzt die Ressourcen fördert? Sondern die Natur tut einen sehr, sehr guten Job da drin, uns am Leben zu halten, diesen Planeten am Leben zu halten. Und ist es nicht vielleicht mehr wert, das wirklich so zu schützen, wie es ist, anstatt immer weiter Ausbeutung zu betreiben? Und wir haben diese verschiedenen Staaten. Wir haben auch das EU-Parlament, was sich aktuell gegen Tiefseebergbau ausspricht. Und wir haben dann, wie gesagt, verschiedene Staaten, bei denen man eigentlich gar nicht genau weiß, was wollen diese Staaten oder wie stehen die dazu. Diese haben eher so eine abwartende Haltung. Dazu gehören dann zum Beispiel die Niederlande und Italien, die so ein bisschen undurchsichtig sind. Und dann haben wir wenige Staaten, die für Tiefseebergbau sind. Und dazu zählen Nauru, Norwegen. Genau, und das ist aktuell die Situation. Und wenn wir jetzt über Unternehmen sprechen, die sich auch schon aktiv gegen Tiefseebergbau ausgesprochen haben, da haben wir interessanterweise, immer wenn ich auch mit Leuten spreche, die jetzt nicht so viel Ahnung von dem Thema haben, die staunen dann immer so ein bisschen, welche Unternehmen sich dagegen ausgesprochen haben. Da haben wir nämlich zum Beispiel BMW, VW, Google, Volvo, Samsung. Das heißt, Unternehmen, von denen man jetzt irgendwie wahrscheinlich initial erstmal erwarten würde, die sind für Tiefseebergbau, weil sie nämlich die Mineralien am Ende des Tages nutzen könnten. Die haben sich aber gegen Tiefseebergbau ausgesprochen, eben weil sie auch ein enormes Risiko da drin sehen, jetzt Tiefseebergbau zu betreiben, obwohl man noch gar nicht genau weiß, was bedeutet das überhaupt für die Gesundheit des Ozeans.
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Meinst du, dass das auch Marketing sein kann?
Genau, das ist auf jeden Fall natürlich, es könnte Greenwashing sein von verschiedenen Unternehmen, die dann sagen, okay, das hier ist eine low-hanging fruit. Aber wir sprechen ja hier, wenn wir jetzt von den Tiefseebergbauunternehmen jetzt zum Beispiel auch sprechen, die das sehr, sehr forciert betreiben wollen, sprechen wir von einem engen Zeithorizont. Das heißt, eigentlich wollen diese Tiefseebergbauunternehmen am liebsten schon nächstes Jahr mit Tiefseebergbau beginnen. Ich wage zu bezweifeln, dass es reputativ für die Unternehmen von Vorteil ist, jetzt zu sagen, sich aktiv zu positionieren und sich für ein Moratorium auszusprechen und in 12 Monaten dann aber doch auf den Zug aufzuspringen und diese Mineralien dann zu verbauen.
Interessant ist ja so bei sowas wie zum Beispiel bei Norwegen, wo man jetzt erstmal, wenn man sich nicht im Detail damit auskennt, denkt, das ist ein naturverbundenes Land, die total darauf achten irgendwie, dass mit der Natur gut umgegangen wird. Meine Eltern sind jetzt meine Mutter und mein Stiefvater sind ausgewandert vor, ich glaube, jetzt 9 Jahren nach Norwegen und die haben gesagt, die haben noch die gute Zeit in Norwegen mitbekommen und jetzt ist es so, dass Norwegen versucht, alles irgendwie loszutreten, damit die noch Geld machen, weil das Öl einfach an Wert verliert, was ja deren Substanz und deren Reichtum des Landes ist. Und man jetzt einfach speziell in den letzten 3 Jahren gemerkt hat, dass die ganzen Kommunen einzeln Fjorde freigeben für Entsorgung, also um überall Geld zu machen. Deswegen finde ich es ganz spannend. Ich lusche hier gerade bei Maya rüber. Da steht auch Norwegen. Du wolltest auch gerade da reingreifen, ne? Ja. Von Nation, weil das ist natürlich aus deren Sicht klar, Öl wird weniger wert und der Reichtum, der im Land ist und vor allem diese Unabhängigkeit, die sie bis jetzt hatten, die geht damit natürlich dann flöten. Also ist ja klar, dass sie irgendwas machen müssen. Interessant ist halt nur, dass es komplett in die andere Richtung geht und die eher gucken, dass sie ihr Land jetzt damit komplett irgendwie zerstören und Leute, die da ausgewandert sind, auch überlegen, ob sie wieder zurückkommen, weil die Entwicklung eigentlich jetzt schon in so einem kurzen Zeitraum sich massiv zum Negativen verändert hat. Was wolltest du fragen?
Ich weiß nicht, wolltest du noch was zu den Startups sagen, die jetzt gerade so hochkommen, bevor wir auf Norwegen nochmal eingehen?
Achso, die Startups, die ich vorhin erwähnt hatte, damit habe ich mich auch auf die Tiefseebergbauunternehmen bezogen, weil Tiefseebergbauunternehmen jetzt, glaube ich, anders als man sich das vielleicht allgemein vorstellt, nicht mehrere hundert Mitarbeiterinnen haben, sondern das ist eigentlich ein sehr, sehr kleiner Mitarbeiterinnenkreis und auch die Tiefseebergbauunternehmen an sich. Das ist eine sehr, sehr überschaubare Zahl. Und ich war im Februar diesen Jahres in London auf dem Deep Sea Mining Summit. Das ist so ein Kongress, wo Industrieunternehmen, also Tiefseebergbauunternehmen zusammenkommen. Und ja, das ist so ein bisschen ein shady Kongress. Niemand wusste genau eigentlich, was dort besprochen wird. Und da haben wir uns gedacht, okay, wir fahren einfach mal hin, schauen uns das an. Und das war ein ganz, ganz skurriler Kongress, weil man gemerkt hat, dass jeder einfach ein Geschäftsmodell hinter Tiefseebergbau wittert. Und wie das dann abgelaufen ist, das war in einem Hotel, in so einem fensterlosen Raum und alle Tische waren ganz, ganz fein gedeckt und überall saßen primär ältere Herren, die sich das dann angeschaut haben und vorne haben dann immer verschiedene Präsentationen stattgefunden und unterschiedliche Unternehmen haben ihr Geschäftsmodell präsentiert. Von, ja, wir können euch ein Schiff bauen, was ihr benutzen könnt, um Tiefseebergbau umzusetzen, bis hin, und das fand ich äußerst skurril, zu einem Unternehmen, was Drohnen verkaufen wollte, die dann nachher die Container von diesen Schiffen dann runterfliegen und an Land fliegen, so dass die Schiffe quasi nicht mehr zum Hafen fahren müssen. Und jeder hatte dann so sein eigenes Geschäftsmodell, was versucht wurde, dem anderen zu verkaufen. Und ja, das war sehr, sehr eindrücklich, weil man gesehen hat, okay, das ist einfach ein Geschäftszweig, ein ganz knallharter Geschäftszweig, der auf Investments basiert, wo man einfach ein Geschäftsmodell hat, wo man vielleicht auch noch gar nicht genau weiß, ob das überhaupt funktioniert. Dieser Drohnen-CEO zum Beispiel, von dem ich spreche, der hat offen auf der Bühne zugegeben, dass er vor 2 Wochen noch nichts von Manganknollen jemals gehört hat und stand dann jetzt auf diesem Deep Sea Mining Summit und hat versucht, seine Drohnen dort zu verkaufen. was sehr, sehr skurril war. Und gleichzeitig eine parallele Diskussion, die sich durch diesen ganzen Kongress gezogen hat, war auch immer der Vergleich von Tiefseebergbau zu Asteroid Mining, also zu Asteroidenbergbau. Und da wurden immer kontinuierlich Parallelen gezogen, dass es vom Schwierigkeitsgrad her ungefähr gleich ist. Das heißt, da kann man sich auch mal wieder vorstellen, wie irre das eigentlich ist, dass wir so viele Ressourcen und Energie da rein verwenden, so eine komplexe, äußerst komplexe Industrie zu entwickeln, anstatt einfach das Kernthema zu adressieren.
Da auch nochmal der Hinweis, wir wissen mehr über das Weltall und Planeten als über die Tiefsee. Also das ist auch nochmal ganz spannend, obwohl wir uns auf der Erde befinden. Also da, das sagt ja auch schon alles, ja. Ich habe auch schon so die Werbeclaims, die ploppen. Also ich habe ja meine Werbevergangenheit und wenn man dann, deswegen hatte ich eben auch gefragt wegen Greenwashing oder ob das auch eine Platzierung sein könnte, zu sagen, man weiß ja eh, dass es passieren wird. Deswegen spreche ich mich als Unternehmen wie Apple dagegen aus, zu sagen, nee, wir wollen keinen Tiefseebergbau, aber ich sehe schon, das neue iPhone 500 produziert aus einer Manganknolle würde halt trotzdem ganz gut laufen. Deswegen ja, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Wir hoffen es natürlich nicht und es ist auch überhaupt nicht witzig, aber naja, ein bisschen Situationskomik braucht man irgendwie. Das zu ertragen.
Aber vielleicht noch, genau, weil ihr ja auch gefragt hattet nach Unternehmen, die sich oder nach Entitäten, die sich da ausgesprochen hatten gegen Tiefseebergbau, auch nochmal kurz vor dem Juli-Meeting gab es dann nämlich dann auch nochmal aufgrund des politischen Drucks, der dann auf diesen Verhandlungen war, gab es auch nochmal verschiedene Akteure, die sich gegen Tiefseebergbau ausgesprochen haben. Unter anderem zum Beispiel 37 Finanzinstitute, die ein Gesamtvermögen haben von 3,3 Billionen Euro. Oder auch der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen hat sich auch für ein Moratorium ausgesprochen, aufgrund der Gefahren, die für Gemeinschaften dadurch entstehen. Und auch verschiedene Fischereikonzerne, weil sie natürlich dann auch befürchten müssen, dass durch Tiefseebergbau die Fischerei beeinträchtigt wird, negativ. All diese Akteure sprechen sich gegen Tiefseebergbau aus und es kommen auch immer weitere hinzu. Und wir sind dann aufgrund dessen eben auch in Gespräch mit diesen verschiedenen Unternehmen auch, weil wir einfach dort auch einen großen Mehrwert sehen. Aus dem Grund, weil das genau diese Akteure, nämlich die Akteure sind, die laut den Tiefseebergbauunternehmen eigentlich daran interessiert sein sollten, dass Tiefseebergbau stattfindet. Vielleicht eine kleine Nebenstory, die sich auch erst kürzlich ereignet hat, fand ich ganz bemerkenswert. Als sich Volvo Cars gegen Tiefseebergbau ausgesprochen hat und ein WWF-Statement für ein Moratorium unterschrieben hat, haben sich auf den sozialen Medien unter diesem Announcement von Volvo verschiedene CEOs von Tiefseebergbauunternehmen gemeldet und haben darunter quasi getrollt. Was ich irgendwie ganz skurril fand, dass sich überhaupt ein CEO dazu irgendwie verpflichtet fühlt, das machen zu müssen. Und ich habe mir da auch quasi die Pointe erlaubt, darauf hinzuweisen, dass es natürlich jetzt sehr seltsam rüberkommt, dass sich die Tiefseebergbauindustrie bei dem Unternehmen beschwert, was sich jetzt gegen Tiefseebergbau ausspricht, was sie eigentlich beliefern wollen am Ende des Tages. Das war auch nochmal ganz interessant zu beobachten. So, jetzt sind wir aber auch so ein bisschen abgewichen von dem, was sie eigentlich...
Das ist super, das wollen wir doch. Wir wollen auch die kleinen Geschichten nebenbei gerne hören. Die sind ja wichtig.
Ja, ich würde gerne noch einmal auf Norwegen zu sprechen kommen, weil da ist jetzt ja einiges los. Da gibt es ja auch einige Proteste, weil Norwegen möchte jetzt loslegen. Jetzt aber nicht in der Cliffenzone oder so, sondern direkt vor der Haustür im norwegischen Festlandsockel. Ich habe gesehen oder gelesen, es dreht sich um eine Fläche, die ist halb so groß wie Frankreich. Und da ist natürlich, jetzt gibt es ordentlich Proteste. Aber was ist da jetzt, was hast du da für Background-Infos, was in Norwegen jetzt gerade Phase ist?
Ja, genau, die Situation in Norwegen ist tatsächlich sehr problematisch und wir schauen da mit großer Sorge drauf, weil Norwegen jetzt eigentlich der erste Staat ist weltweit, vor allem die erste Industrienation, die tatsächlich sehr, sehr stark in den eigenen Gewässern Tiefseebergbau forciert mit diesem Plan. Und der Plan ist nämlich, oder was sich dort abspielt, ist Folgendes. Die Regierung hat einen Plan vorgelegt, nachdem 281.000 Quadratkilometer des Kontinentalschelfs von Norwegen für Tiefseebergbau geöffnet werden sollen. Und das muss jetzt nur noch durch das Parlament. Das Parlament entscheidet darüber. Beziehungsweise der kleine Hinweis, wenn es könnte sein, dass die Parlamentsentscheidung quasi schon vorliegt, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird. Aber das wäre natürlich eine verheerende Signalwirkung weltweit gesehen, was Tiefseebergbau anbelangt. Weil aktuell ist die Situation zum Glück noch folgende, dass Tiefseebergbau eigentlich kommerziell nicht stattfindet. Das kann man eigentlich sagen. Wenn jetzt aber Norwegen vorprescht und das öffnet und damit ja sogar ein Staat, der in Europa liegt, das ist, hat natürlich verheerende Signalwirkungen auf unterschiedlicher Ebene. Wir haben dann zum Beispiel im globalen Süden Staaten, die dort ein wirtschaftliches Interesse sehen und sagen, okay, wenn jetzt, wie kann uns der globale Norden zum Beispiel irgendwie glaubhaft machen, dass wir Tiefseebergbau vielleicht nicht brauchen, aka zum Beispiel Deutschland oder Frankreich, wenn im eigenen Hinterhof von der EU jetzt auf einmal Tiefseebergbau betrieben wird. Und das ist eine Problematik. Die andere, und das ist viel, viel augenscheinlicher, ist, dass Norwegen auch der Co-Vorsitzende ist des sogenannten Ocean Panels. Und das Ocean Panel ist ein Zusammenschluss von 17 Staaten weltweit. Da gehört zum Beispiel auch Kanada, USA dazu und Chile, die sich dazu, ja, die eine Allianz gebildet haben und sich dazu verpflichtet haben, nachhaltig mit dem Ozean umzugehen und dafür zu sorgen, dass der Ozean gesund bleibt und sich sogar auch erholt. Und das ist natürlich ein ganz, ganz verheerendes Signal von dem Co-Vorsitzenden dieses Ocean Panels, jetzt mit Tiefseebergbau anzufangen, weil das nämlich dem allem widerspricht, wofür das Ocean Panel eigentlich steht. Und was wir gemacht haben, also verschiedene NGOs weltweit haben einen Brief aufgesetzt, der gerichtet war an den Premierminister von Norwegen, wo wir ganz klar adressiert haben, dass wir das für einen ganz, ganz schweren Fehler sehen der norwegischen Regierung, da die norwegische Regierung auch aufgefordert haben, von diesem Plan Abstand zu nehmen und auch signalisiert haben, dass wir der Überzeugung sind, wenn Norwegen diesen Plan tatsächlich umsetzt, dann sollte Norwegen auch aus dem Ocean Panel den Vorsitz abgeben, weil das einfach unvereinbar ist mit den Werten, für das Ocean Panel eigentlich steht.
Norwegen ist halt auch gut prepared, wenn man sich so die Häfen anguckt, auch was Maschinen angeht oder Zulaufhäfen, um sowas abzubauen. Wenn man jetzt die französische Küste sieht mit der Côte d'Azur, ist das wahrscheinlich zum Einspringen. Das Erste, was ich im Kopf hatte, hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun, aber vielleicht rührt es auch irgendwie daher, dass Frankreich ja auch bezüglich der Atomtests jetzt irgendwie auch, wenn man Richtung CCZ-Zone geht und sagt, okay, interessant sein könnte auch irgendwie Französisch-Polynesien oder so, dass aufgrund der Vergangenheit vielleicht sich auch Frankreich komplett vehement dagegen ausspricht, um nicht irgendwie andere Wunden wieder aufzureißen, die noch gar nicht verheilt sind irgendwie. Meinst du, das könnte auch irgendwie ein Grund sein? Also ich meine, das sind jetzt alle Spekulationen, aber ja, also das ist ja, es gab ja eine sehr bewegte Vergangenheit, was Atomtests angeht, die weiterhin nicht unterrichtet werden in Französisch-Polynesien, also so getan wird, als ob gar keine Tests stattgefunden haben und dass man damit ja wieder ein neues Unterwasserthema aufmachen würde. Meinst du, das kann auch irgendwie damit reinspielen? Oder bewegen wir uns jetzt gerade hier auf ganz, ganz gefährliches Terrain?
Genau, ich kann jetzt, also zu diesem spezifischen Thema, das wäre mir nicht bekannt, quasi das mit den Atomtests in Verbindung dann mit Tiefseebergbau. Ich schließe es aber natürlich garantiert nicht aus. Also, dass da quasi dann Ressentiments aufgrund dessen dann vorhanden sind. Aber die kolonialistische Geschichte spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil wenn man mit verschiedenen afrikanischen Staaten spricht, dann haben die natürlich verständlicherweise immer auch die Befürchtung, okay, warum schreibt ihr uns irgendwas vor? Warum sollen wir jetzt zum Beispiel Tiefseebergbau nicht betreiben, weil ihr es uns jetzt sagt, obwohl damit vielleicht wirtschaftliche Profite verbunden sind? Alles spricht aktuell dafür, dass man keinen wirtschaftlichen Profit davon trägt, aber diese Staaten wollen das einfach, die wollen das beobachten und wollen sich dann ein eigenes Bild machen und natürlich aus nachvollziehbaren Gründen. Und genauso ist es natürlich dann auch mit anderen Staaten auf der Welt, mit Staaten aus Polynesien, wo man natürlich auch immer aufpassen muss. Es ist ein super Signal, dass die deutsche Bundesregierung zum Beispiel gegen Tiefseebergbau ausgesprochen hat. Aber auch die Bundesregierung und auch Frankreich sind sich natürlich dessen bewusst, dass hier teilweise risikobehaftetes Terrain betreten wird, wenn man jetzt mit anderen Staaten dann spricht und je nachdem, welches Signal oder welche Bitte man auch an diese anderen Staaten stellt. Jeder Staat ist natürlich ja autonom, kann seine eigenen Entscheidungen treffen. Und dieser ganze Kolonialkomplex und auch sehr wahrscheinlich auch die Atomtests, das spielt natürlich in die Bewertung der Sachlage dann auch von den einzelnen Staaten dann irgendwo auch eine Rolle.
Vielleicht noch eine Frage zu Norwegen. Wie ist denn jetzt gerade die Meinung der Fischerei dort? Weil Norwegen wird ja auch stark befischt. Und wenn jetzt Norwegen plant, dass da jetzt Tiefseebergbau betrieben wird, dann ich kann mir vorstellen, dass die auch eine starke Lobby hat, die Fischerei dort. Weißt du dazu was?
Also nach meinem Wissen ist auch die Fischerei vor Ort, sieht das sehr, sehr kritisch. Und damit sind sie auch nicht, also die norwegische Fischerei ist damit nicht allein. Es gibt Fischereiallianzen weltweit, die Tiefseebergbau sehr, sehr kritisch sehen. Tatsächlich hat sich auch nochmal kurz vor den Verhandlungen im Juli hat sich auch nochmal ein Zusammenschluss aus Fischereikonzernen hat sich dann nochmal aktiv gegen Tiefseebergbau positioniert, weil damit einfach die Befürchtung verbunden ist, dass Tiefseebergbau negative Auswirkungen hat auf die Fischerei. Und wir können jetzt auch, da gibt es eine interessante Studie auch von Interrelationen von Klimawandel, Tiefseebergbau und Fischerei. Da gibt es eine ganz interessante Studie, die auch rausgekommen ist, die sich mit der Clarion-Clipperton-Zone beschäftigt. Da ist zum Beispiel das Phänomen zu beobachten, dass durch den Klimawandel sich hier auch die Migration von Fischschwärmen verändert. Und wir sehen hier, dass sich Thunfische zum Beispiel in diese Clarion-Clipperton-Zone zurückziehen, aufgrund dessen, dass andere Gewässer zu warm geworden sind. Und die suchen jetzt dann diese Gewässer auf. In dem Moment, wo man dann in diesen Gewässern, wo jetzt ein erhöhter Zustrom von Thunfischen zu beobachten ist, dann Tiefseebergbau betreibt, ist es natürlich nochmal ein erneuter Stressfaktor in diesen Gebieten, die jetzt dann neu von diesem Thunfisch quasi dann erschlossen werden, beziehungsweise wo mehr Migration stattfindet. Und diese Interrelationen zum Beispiel, die gilt es auch zu berücksichtigen. Und da sprechen wir dann natürlich auch wieder dann davon, wir wissen auch nicht, wie sich der Klimawandel auf den Ozean am Ende des Tages auswirkt. Und da jetzt diesen riesigen Stressfaktor noch hinzuzufügen, ist natürlich dann nochmal ein gesondertes Risiko.
Man braucht halt Zeit. Wir wollen eigentlich gar nicht zum Call to Action kommen, aber wir müssen es jetzt langsam, glaube ich mal. Wir können uns jetzt, glaube ich, noch 6 Stunden weiter mit dir unterhalten, weil es einfach so spannend ist. Mir brennt es aber natürlich die ganze Zeit auch unter den Fingernägeln, weil du das schon so ein bisschen forciert hast mit wir wollen jetzt was abbauen für Produkte, die wir eventuell in 20, 30 Jahren gar nicht mehr verwenden. Was ist denn in deinen Augen aktuell das, wo man am besten drauf setzen sollte, auch von vor allem das Ganze auch irgendwie demokratischer zu gestalten? Wie kann ich mich selber einbringen? Also was ist dein Call to Action? Was können die ZuhörerInnen machen? Angefangen von welche berufliche Entwicklung, welche NGOs sollen unterstützt werden? Was kann man selber unterstützen in Energie? Was meinst du, wo geht das hin, damit man deinen Job und das, was du machst, quasi auch am besten unterstützt und vor allen Dingen uns alle selber? Call to Action.
Ja, also ich glaube, für eine Privatperson, also für dich und mich jetzt quasi zu Hause, ist es einfach am wichtigsten, diesem Thema vielleicht zu folgen, zu gucken, also up to date zu bleiben, was sind eigentlich die Entwicklungen, weil das ist gar nicht so einfach, weil jetzt natürlich dann ganz große Medien nur punktuell darüber berichten, aber diesem Thema zu folgen und auch dazu Stellung zu beziehen. Vielleicht aktiv auch zu sagen, ich will Tiefseebergbau nicht. Ob das jetzt auf dem eigenen Kanal ist, indem man jetzt zum Beispiel unsere Inhalte dann repostet oder auch die von Partnerorganisationen, ist ja auch egal. Jedenfalls irgendwie sichtbar zu machen, ich persönlich bin gegen Tiefseebergbau, weil ich das nicht will, weil ich die Zerstörung der Umwelt nicht weiter vorantreiben will. Und wir haben jetzt hier wir haben diese golden opportunity, wenn man will, dass wir hier eine Umweltkrise verhindern können, bevor sie überhaupt beginnt. Das ist ja das Besondere an Tiefseebergbau. Und aktuell sind wir noch an dieser Schwelle, wo ein Kampf stattfindet. Okay, sollen wir das jetzt einführen oder sollen wir es nicht einführen? In dem Moment, wo so viele Menschen wie möglich sich dagegen aussprechen, ob ich jetzt eine Privatperson bin oder ob ich ein Unternehmen bin, in dem Moment, wo ich mich dagegen ausspreche, wird diese Stimme gehört. Und ich sollte jedes Medium nutzen, was mir erlaubt, meine Stimme auch zu hören zu lassen. Es finden auch regelmäßig Proteste statt. Ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche war ich auch an der norwegischen Botschaft und habe dort mit protestiert, dass das in Norwegen eben zum Beispiel nicht stattfindet. Auch daran kann man sich immer beteiligen. Und wenn es jetzt um spezifische Organisationen geht, eigentlich die großen Organisationen, die man kennt, also Greenpeace und WWF, die beschäftigen sich mit dem Thema. Kleinere Organisationen, wie jetzt die Environmental Justice Foundation auch. Die Deep Sea Conservation Coalition, die will ich hier ganz besonders betonen. Das ist auch ein Zusammenschluss aus mehreren NGOs, die dieses Thema ganz, ganz eng begleitet. Und jeder, der sich quasi darüber dann up to date halten will, der kann die Websites dieser bestimmten Organisationen sich einfach anschauen und sich dort auch up to date halten. Und es finden natürlich auch immer wieder die Einreichung von Petitionen statt, wo diese Organisationen dann auch die Möglichkeit geben, dass ich mich einschreiben kann auf diese Petition und da einfach quasi Augen und Ohren offen halten und diese Maßnahmen dann unterstützen.
Was ist denn so dein persönlicher Nachhaltigkeitstipp? Hast du sowas für dich selber, wo du sagst, damit fahre ich total gut, jetzt von dem Thema selber so ein bisschen weg, aber für dich selber, was du irgendwie weitergeben kannst, was du so die letzten Jahre etabliert hast?
Ja, ich habe zum Beispiel etabliert, dass ich irgendwie aktuell nur noch in Europa Urlaub mache. Ich setze mich in den Zug und fahre irgendwo hin. Ich war jetzt vor wenigen Wochen war ich auch in Italien und habe dort irgendwie 3 Wochen Urlaub gemacht. Und ich persönlich empfinde das einfach als klar, als Beitrag, den man leisten kann. Ich empfinde es aber auch als Bereicherung, einfach irgendwie nochmal zu entschleunigen, wegzukommen von diesem alles ist super selbstverständlich. Weil ich glaube, das ist etwas, was unsere jüngere Generation, zu der ich mich jetzt mal noch dazu zähle, ich glaube, ich kann mich noch gerade so dazu zählen, was aber uns immer offensichtlicher wird, dass dieser Lebensstandard, der vor allem wahrscheinlich auch von unseren Eltern verwirklicht wurde, dass der auch langfristig einfach nicht haltbar ist. Und mir tut es da irgendwie sehr gut, mir das einfach immer nochmal auch zu vergegenwärtigen, auf verschiedenen Ebenen. Ob das jetzt irgendwie daran liegt, dass ich mir jetzt keine, also jetzt zum Beispiel meine, jetzt die Früchte nicht rund ums Jahr immer kaufe, sondern halt auch irgendwie saisonal, dass ich meinen Urlaub mit dem Zug mache. Das sind alles so kleine Aspekte, die natürlich irgendwo einen Beitrag leisten. Und ich glaube, den größten Beitrag, den sie leisten, ist eigentlich, sich selbst dieses Bewusstsein zu erarbeiten und dass dieses Bewusstsein sich auch auf andere Lebensbereiche auswirkt. Man wird, glaube ich, einfach in dem Moment, wo man sich vergegenwärtigt, dass wir einfach nachhaltiger leben müssen und dass wir nachhaltiger leben können, fängt man an, immer weitere Bereiche sich zu erschließen und dort auch, man versucht dann automatisch dort auch irgendwie nachhaltiger zu leben. Und ich glaube, für alle Menschen, vor allem die, denen das jetzt irgendwie vielleicht noch vollkommen egal ist, wurscht ist, da würde ich einfach nur irgendwie die Empfehlung geben, bitte fangt irgendwie damit an. Das heißt, es geht nicht alles von heute auf morgen und nicht alles muss sofort umgestellt werden, aber man kann Step by Step sich immer weiter da reinarbeiten, ob das jetzt die Ernährung ist, die Fortbewegung ist oder der Kauf von verschiedenen Produkten ist.
Aber das ist eine ganz gute Brücke zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast so ein bisschen, hast du ganz kurz einmal das Wort, glaube ich, spirituell in den Mund genommen, was gar nicht zu dem ganzen Podcast sonst passte. Aber es ist ja so ein bisschen so, weil wenn du jetzt privat persönlich, wer weiß, wo du in ein paar Jahren arbeitest, auch mit dem Background, den du hast, was ja jeden Einzelnen betrifft, so ein Mindset hast, wirst du ja als oder werden wir auch als firmenführende Person irgendwann in 20, 30 Jahren eventuell eben kein Abkommen unterschreiben, was dafür sorgt, dass der Planet zerstört wird, wenn ich privat schon so eine Einstellung habe. Also das klingt immer so, man fängt irgendwie in klein an und es ist nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wenn jeder so anfängt, das Mindset zu etablieren, dann handelt man ja auch danach, entscheidet sich für die jeweiligen Berufe, in die man geht, studiert das was oder bildet sich einfach weiter in den Bereichen, die einfach wichtig sind. Und damit forciert man ja automatisch einfach einen Wandel und eine Verbesserung. Und deswegen glaube ich, ist es gar nicht so klein, wie man jetzt irgendwie vermuten mag. Also vielen Dank da auch nochmal für den Einblick in deine private Gesinnung sozusagen.
Vielen, vielen Dank. Wir verlinken alles nochmal in den Shownotes und wahrscheinlich auch, wenn man jetzt in einem größeren Unternehmen arbeitet, was eventuell darauf angewiesen sein könnte, beziehungsweise nicht darauf angewiesen ist, aber es so vermarktet wird, da kann man sicherlich auch im Unternehmen dafür stark machen, dass man sich eben dagegen einsetzt, weil das machen jetzt ja schon viele Unternehmen, wie du das gut aufgezeigt hast. Genau, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Also vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr interessant und man merkt, dass du da schon die Argumente auch ganz oft vorbereiten musstest für eben Leute, die bei Tiefseeunternehmen arbeiten. Also das ist sehr, sehr, sehr gut erklärt und ich hoffe, dass das den Zuhörerinnen genauso gut gefallen hat wie uns und dass das alle nochmal zum Nachdenken anregt.
Genau, ich finde auch, das ist wieder ein super Thema für einen Brunchtag, vielleicht jetzt fürs kommende Wochenende wieder, um das mal auf den Tisch zu packen mit eurer Familie, weil auch da sitzen Entscheiderinnen von großen Unternehmen, die vielleicht noch nicht in der Tiefe wissen, kleines Wortspiel zum Podcast, was Tiefseebergbau überhaupt im Detail ist, sondern nur wissen, dass da eventuell Geld dahinter steckt und man das gut in so einem Kreis diskutieren kann und das dann vielleicht auch wieder in sein Unternehmen mitnimmt. Oder wenn ihr eine Position innehabt im Unternehmen wie Nachhaltigkeit oder Sustainability Management, wie es jetzt so nett geschimpft wird, positioniert das Thema gerne auch für das Team oder in eurem Intranet oder wo auch immer auf der nächsten Veranstaltung und glänzt da mit neuem Wissen und positioniert somit auch das Thema und die Awareness dafür. Das, glaube ich, ist super wichtig. Und von der Energie her selber, also worauf sollte man deiner Meinung nach aktuell setzen? Vor allen Dingen, wenn man sich privat jetzt auch im Hausbau umguckt, man baut jetzt ein Haus. In unserem Alter ist das vielleicht auch gerade mal ein Thema. Worauf sollte ich deiner Meinung nach setzen, wenn ich jetzt ein Haus baue und mich ja auch mit dem Thema Energie bei meinem Haus beschäftige?
Natürlich ist jetzt Energie nochmal ein komplett anderer Sektor, aber ich glaube, generell gesagt, natürlich, es gibt draußen viele Angebote, die man nutzen kann, um nachhaltig zu leben. Ich glaube, daran mangelt es nicht. Man muss einfach nur sich die Mühe machen, vielleicht nicht die allererste Webseite aufzumachen, von der wir, glaube ich, alle wissen auch, welche die häufig ist. Das heißt, sich da ein bisschen die Mühe machen, auch einfach den Willen zu haben, auch nachhaltig zu leben. Und dann ist es eigentlich ja vergleichsweise leicht. Aber ich will in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass es nicht primär die Verantwortung ist, von Endkonsumenten diese Schuld auf sich zu nehmen, dass man jetzt unbedingt nachhaltig leben muss oder beziehungsweise, dass man es auch vielleicht nicht kann. Die Verantwortung liegt primär bei Staaten, die liegt primär bei der Gesetzgebung und sekundär auch bei Unternehmen, die natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss darauf haben, wie leben wir. Ich will nicht sagen, dass das Individuum keine Verantwortung hat, das stimmt ganz und gar nicht. Aber es muss sich strukturell etwas verändern. Das heißt, wenn ich mich jetzt entscheide, für den Rest meines Lebens nicht mehr in den Flieger zu steigen, dann ist das ehrenwert und es geht auch in die richtige Richtung. Aber wir sind leider an dem Punkt angekommen, wo die planetaren Grenzen so ausgeschöpft sind, dass das einfach nicht mehr ausreicht. Wir müssen grundlegende Änderungen vorantreiben.
Ja, und den Markt, du hast es so ein bisschen umschrieben jetzt, ich wollte dich ein bisschen festnageln jetzt. Genau, es ist ein bisschen ein neues Thema auch, aber das sind ja so die Themen, die einen selber auch irgendwie mit umtreiben und die ja auch so ein bisschen mit Solar auch wieder reinspielen, auch in das Thema. Aber man kann dich damit nicht festnageln. Das trifft so ein bisschen, glaube ich, auch den Nagel auf den Kopf. Man muss sich einfach mit allen Themen gerade beschäftigen, weil es gibt noch nicht das Nonplusultra, die Antwort auf alle Fragen, weil sonst hätten wir sie ja schon parat. Deswegen bleibt da aktuell in den Themen. Maya hat jetzt parallel gerade deinen Twitter-Account mal geöffnet gehabt. Wie kann man dir denn folgen? Weil du wirst ja wahrscheinlich auch alles publizieren, was gerade aktuell ist. Ist dein Twitter-Account einer, dem man folgen darf?
Genau, also ihr könnt sehr, sehr gerne meinem Twitter-Account folgen. Da update ich eigentlich relativ regelmäßig. Genauso auf LinkedIn, wahrscheinlich auf LinkedIn noch ein bisschen mehr, was verschiedene Gründe hat. Aber auch den Grund hat, dass ich dort einfach ein bisschen mehr erklären kann und nicht nur auf eine gewisse Zeichenanzahl limitiert bin. Das heißt, eigentlich auf LinkedIn ist wahrscheinlich der bessere Kanal oder eben auf Twitter, ja. Und unsere Organisation, die Environmental Justice Foundation, hat natürlich auch Facebook, Twitter und Instagram. Und da könnt ihr uns gerne folgen. Und wir sind da ganz aktiv auch, was Tiefseebergbau anbelangt. Das heißt, dort bleibt ihr bei dem Thema auch up to date.
Genau, kommentiert, bewertet auch gerne diesen Podcast für mehr Sichtbarkeit und wir werden natürlich nochmal alles in den Shownotes verlinken. Also ihr müsst einfach nur jetzt gleich reinsliden und einfach ein paar Links anklicken und denen folgen und ihr seid in dem Thema bestens informiert und habt so immer einen guten Gesprächsaufhänger, der sehr aktuell ist. Also ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und für dein ganzes Fachwissen. Ich fand, das war mal wieder eine sehr, sehr informative Folge und ich habe echt viel gelernt und fühle mich da jetzt gut abgeholt. Wie gesagt, wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang weiterreden mit dir. Aber ja, vielen Dank für deine wertvolle Zeit und wir freuen uns natürlich auf ein Update mit dir. Mal gucken, wann das sein wird. Sagst ja schon, vielleicht, wenn die Podcast-Folge rauskommt, gibt es schon mal eins, vielleicht gibt es noch mal einen Teil 2. Ja, dann wünschen wir dir ein schönes Wochenende und danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Ja, Vielen Dank euch und macht weiter diese wertvolle Arbeit, die ihr tut. Auch so kann man zum Beispiel ja einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten, wenn man einfach einen Podcast macht, der sich mit Ozean beschäftigt. Von daher vielen, vielen Dank.
Ocean Crime ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Brands in Waves.
Und falls ihr bei uns Werbung schalten möchtet, dann meldet euch unter werbung@brandsandwaves.de. Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftungen für das Offenlegen von geheimen Informationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.